Gloria, aber wir haben mal die vier und heute geht es ums Thema Sola Fide. Es ist mir dann aufgefallen, dass ich es nicht übersetzt habe. Aber die Romanen verstehen das sowieso. Fida. Dann ist es klar. Sola Fide kommt heute. Also es geht hier um den Glauben. In unserer Gesellschaft, ja, man könnte sagen, wir sind eine ungläubige Gesellschaft, würden die meisten sagen, oder? Aber das stimmt eigentlich nicht. Wir sind eigentlich eine unheimlich gläubige Gesellschaft. Die Frage ist nur, was man glaubt. Man glaubt extrem das, was die Mehrheit denkt. Das muss stimmen. Also da ist der Glaube extrem. Oder in den Ferien waren wir unterwegs und mein Schwager hat das Navi eingestellt. Ja, die Geschichten, die kennt ihr ja auch. He? Da sind die Leute unheimlich gläubig. Mein Schwager, der wusste, wo er hinfahren sollte und hat das auf der Karte studiert und das Navi hat ihn immer irgendwo hinführen wollen. Er hat dann einfach nicht dem Navi geglaubt, sondern seinen eigenen Überzeugungen. Wir sind dann, ja, einmal ist er dann doch noch falsch gefahren, dank Navi. Und als sie dann das Navi wirklich abgeschaltet hatten, dann ging es dann. Ja, wir sind eine sehr gläubige Gesellschaft, aber eben die Frage, an was glauben wir? Ja, und dann gibt es ja die wunderbaren, naja, die Sätze. Hauptsache, jeder glaubt etwas. Also ich muss sagen, einen so dummen Satz wie diesen gibt es wirklich nicht mehr auf der Welt. Hauptsache, jeder glaubt etwas. Ja, was bringt denn das, wenn ich irgendetwas glaube? Was nützt mir das? Ja, vielleicht ein gutes Gefühl. Gut, da sind wir wieder in unserer Gesellschaft, oder? Es geht einfach bei allem um ein gutes Gefühl. Ja, das hat man dann vielleicht schon, wenn man sich da an etwas halten kann. Hauptsache, ich glaube etwas. Die Leute, die Ruinaulta, also die Zeitung von Flims abwärts, haben vielleicht mal meinen Artikel gesehen. Es war da eine Situation, wo wir eigentlich ungewollt ins Klettern kamen, in den Dolomiten, wunderbares Gebiet. Es war auch schön zu klettern, nur die Krux war beim Runterklettern, auch schon aufwärts, aber vor allem runter, die Steine waren nicht alle fest. Ja, und jetzt kann ich ganz fest glauben, ja, dieser Stein hält. Oder Hauptsache, ich glaube etwas. Das könnte tödlich sein. Wir haben dann jeden Stein, den wir da, jeden Griff zuerst geprüft, etwas gerüttelt, ob er hält. Und dann, wenn er hält, ist gut. Und wir sind dann auch heil angekommen, kein Problem. Aber Hauptsache jeder glaubt etwas oder Hauptsache ich glaube irgendetwas, das kann tödlich ausgehen. Wenn ich gerüttelt habe, dann ist es klar, dann kann ich davon ausgehen, dieser Stein hält und dann geht es weiter. Hauptsache geht, jeder glaubt irgendetwas. Naja, und dann gibt es einen anderen Satz, oder? Wer es glaubt, wird selig. Ja, und der stimmt irgendwie, gell? Der stimmt ja irgendwie, wer es glaubt, wird selig. Nur die Frage ist, was? Was eben glauben? Ich weiß, dass dieses Sprichwort etwas anders gemeint ist, so eher ironisch, das glaubt sowieso niemand. Ja. Oder dann gibt es die Leute, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Habe mal so eine Karikatur gesehen, das war so lustig. Da war eine Krähe, so halb gerupft, die war in eine Scheibe geflogen und hat eben gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Und dann stand unten außer vielleicht Scheiben, Glasscheiben. Ja, ich glaube nur, was ich sehe. Biblisch gesehen ist das ein Widerspruch. Was ich sehe, das muss ich nicht mehr glauben. Wenn wir in die Bibel schauen, und ich habe hier was habe ich jetzt hier? Entschuldigung, jetzt habe ich irgendein Problem. Ja, ich hätte nur weitermachen sollen. Okay. Das waren noch ein paar Bilder, Bibelverse von der letzten Predigt drin. Wir lesen in Hebräer 11,1 eine Definition von Glauben. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben ist eben gerade das, was ich nicht sehe. Wenn ich etwas sehe, dann muss ich es nicht mehr glauben. Glauben ist die Wahrnehmung eigentlich des Herzens. Wenn ich etwas mit den Augen sehe, dann brauche ich die andere Wahrnehmung nicht mehr, die Glaubenswahrnehmung, weil dann sehe ich es, dann habe ich es bewiesen. Aber wenn ich etwas nicht sehe, dann braucht es die Wahrnehmung des Glaubens. Und auf diese Wahrnehmung möchte ich heute etwas eingehen, was das eigentlich bedeutet. Hier steht, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn man jetzt nur diesen einen Vers ohne Zusammenhang nimmt, dann könnte man sagen, ja, okay, dann muss ich einfach etwas, irgendetwas ganz fest glauben, dann sind wir ja doch wieder, Hauptsache jeder glaubt etwas. Dann muss ich mir einfach etwas ganz stark vorstellen. Oder ich stelle mir jetzt vor, dieser Stein hält. Und dann halte ich mich dran. Ihr wisst, was ich meine. Die Vorstellungskraft, wenn ich mir etwas, wenn Glauben heißt, ich muss mir etwas ganz stark vorstellen, ich muss mir etwas einbilden, dann wäre das doch eigentlich Glaube an mich selbst. Dann muss ich ja den Glauben produzieren. Dann ist das etwas, was ich mir vorstellen muss. Es ist ja schon schön, wenn Menschen Selbstvertrauen haben. Aber Selbstvertrauen hat mit Glauben eigentlich nicht viel zu tun. Jedenfalls mit dem Glauben der Bibel. Das Wort Glauben in unserer Gesellschaft hat ja einen unheimlichen Wandel gemacht. Wer muss als Nächster daran glauben, oder? Kennen wir auch diesen Spruch? Das ist wieder was ganz anderes, oder? Oder ich glaube, morgen ist schön Wetter. Das ist dann eben genau der Ausdruck von der Ungewissheit. Ja, ich weiß es nicht genau. Es ist eigentlich eine Katastrophe, dass der Begriff Glauben in unserem Sprachgebrauch so verfälscht wurde. Glauben in der Bibel ist eigentlich immer ein Vertrauen in eine Person. Es geht weniger um die Frage, was glaube ich, sondern es geht mehr um die Frage, wem glaube ich. Das biblische Prinzip von Glauben geht ganz stark aufs Vertrauen in eine Person. Wir lesen weiter. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Hier sehen wir, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Ja, wie erkennen wir das? Können wir das wissenschaftlich beweisen? Eben nicht. Eben nicht. Beim Glauben kann es nicht um wissenschaftliche Beweise gehen. Es ist auch kein Gegensatz. Aber Glauben an sich lässt sich nicht beweisen. Heute glauben die meisten Menschen an die Evolutionstheorie. Aber wisst ihr, die glauben nicht einfach eine Theorie, sondern die glauben den Menschen, die diese Theorie entwickelt haben, letztendlich. Und Wissenschaft ist eine sehr edle Kunst. Wissenschaft bedeutet einerseits Beobachtung und dann diese Beobachtung einordnen, interpretieren. Seid ihr einverstanden? Ich habe keinen Doktortitel, aber so viel habe ich verstanden. Ich denke, da liege ich nicht ganz falsch. Also Wissenschaft heißt beobachten, und beobachten ist in dem Sinn objektiv. Also ich schaue ein Objekt an, das ist objektiv. Aber wenn ich dann das, was ich beobachtet habe, in einen Zusammenhang einordne, dann bin ich auch schon wieder subjektiv. Und in dem Sinn ist auch Wissenschaft nie ganz wertneutral, sondern wir haben in der Aufklärung eine unheimliche Wissenschaftsgläubigkeit entwickelt, und die ist bis heute ganz stark in unserer Gesellschaft verankert. Die Wissenschaft ist fast zum Gott erhoben worden. Menschen behaupten ja viel. Und es ist eben immer die Frage, wem glaube ich? Nicht unbedingt, was glaube ich? Wenn einer gewählt werden will als Präsident, dann erzählt er ja viel, das kennen wir aus den Medien. Und die Frage ist ja immer, glaube ich dieser Person? Vertraue ich dieser Person? Oder das ist in der Werbung ja auch so. Wenn wieder so eine Werbesendung kommt, Sie haben gewonnen, oder? Ja, schon. Oder letzthin habe ich wieder einen Anruf bekommen, einen kurzen Anruf, eine Umfrage mit 3 Fragen über das Schlafen. Habe ich dann gefunden, ja gut, 3 Fragen beantworte ich jetzt. 2 Tage später kommt wieder ein Anruf, Sie haben ja da mitgemacht und als Lohn dafür bekommen Sie eine Gesundheitsmatratze geschenkt. Ja. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, habe ich gedacht. Und ich habe es dann dankend abgelehnt, bin dann gar nicht mehr drauf eingegangen. Warum? Ich habe die Person nicht gekannt. Die hat da irgendwie in gebrochenem Deutsch gesprochen. Nun, das ist ja nicht das Problem, aber irgendwie, ich habe die Person nicht gekannt. Ja, ich gebe zu, ich habe dieser Person nicht vertraut. Stimmt? Ich habe dieser Person nicht vertraut. Und weil ich dieser Person nicht vertraut habe, habe ich auch der Botschaft nicht vertraut, die sie mir da am Telefon vermitteln wollte. Hätte ich die Person gekannt, hätte ich ganz sicher anders reagiert. Bei Luthers Sola Fide geht es ja eigentlich um den Zugang zu Gott, um die Beziehung zu Gott. Es gibt im Blick auf die unsichtbare Welt ja viele Theorien. Die ganz stark aufkommende Theorie oder Glaubenssatz ist ja, dass der Mensch reinkarniert wird, also nach dem Tod wieder verkörpert wird, wieder auf die Welt kommt. Das kommt ja vom Hinduismus, Buddhismus her. Und zunehmend ist das eigentlich salonfähig in unserem Denken, in unserer Gesellschaft. Wenn man dann irgendwelche Erlebnisse hat, forscht man nach, was war ich im früheren Leben. Und das ist ein ganzes Konzept, eigentlich, wenn man es durchschaut, ein absolut gnadenloses Konzept, was ich auf dieser Welt gemacht habe, wird im nächsten Leben knallhart. Ernte ich, was ich gesät habe. Es gibt in diesem Glauben keinerlei Gnade. Und für die eingefleischten Hindus ist die Reinkarnation eine unheimliche Last. Ich weiß nicht, wer von euch das alte Buch Der Tod eines Guru gelesen hat. Da ist das sehr deutlich beschrieben, was diese Lehre, wenn man sie konsequent anwendet, was das für eine Riesenlast ist, weil sie gnadenlos ist. Das sieht man dann auch in die Auswirkungen in der indischen Gesellschaft, im Umgang mit den Kastenlosen, diese Gnadenlosigkeit. Ja, es gibt so viel Konzepte. Oder natürlich die Atheisten sagen, es ist alles aus. Oder jeder wünscht sich irgendetwas, oder höre immer wieder auch, wenn jemand gestorben ist, ja, der ist jetzt im Himmel und der schaut jetzt für uns, der betet jetzt für uns, der steht jetzt für uns ein, oder wenn ein Kind gestorben ist, jetzt ist es ein Engel im Himmel und fliegt da irgendwo herum und überwacht uns. Ja, was stimmt denn wirklich? Da gibt es so viel. Jeder glaubt irgendetwas, Hauptsache man glaubt etwas. Ja, Mensch, das kann doch nicht sein, wenn wir dann an der Schwelle sind. Dann können wir den Glauben nicht mehr umstellen. Und dann werden wir dann sehen. Und deshalb ist das so wichtig zu wissen. Menschen sagen immer wieder, es ist noch keiner zurückgekommen. Stimmt das? Ich sage immer wieder, einer ist zurückgekommen. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, hat Jesus gesagt. Was kommt nach dem Tod? Die Frage ist eben auch da nicht, was glaube ich, sondern wem glaube ich? Da kann eine Theorie noch so schön sein, noch so hilfreich. Es gibt auch die etwas schwierigeren mit dem Fegefeuer, das glaubt hier praktisch niemand mehr, aber die Einnahmen von den Messen nimmt man doch noch gerne ein. Ja, der Glaube, dass Menschen, die eigentlich ja schon irgendwie christlich waren, aber gesündigt haben, die müssen dann das noch abbüßen im Fegefeuer und man kann dann das mit Geld und Messen lesen, kann man die Zeit verkürzen, ist immer noch im Volksglauben tief verankert. Ja, soll ich das glauben? Wer hat denn das gesagt? Wer hat das erfunden? Das ist die Frage. Es gibt so vieles und vieles scheint einleuchtend, vieles scheint schön vor allem. Ja, oder auch die Lehre der Allversöhnung, am Schluss kommen alle in den Himmel. Mensch, ist das schön, das würde ich so gerne glauben. Am Schluss sind alle im Himmel, da ist es so schön und auch irgendwie, Gott schafft es auch den Hitler da irgendwie noch um die Ecke zu kriegen. Das wäre dann schön, wenn das so wäre. Die Frage ist nur, wem glaube ich? Wer sagt das? Und deshalb ist Glauben eigentlich eine Frage des Vertrauens in dem, was in das, was jemand gesagt hat. Hauptsache jeder glaubt etwas. Das ist so dumm. Es geht beim Glauben um Vertrauen. Das Wort geloben oder verloben ist sehr nahe am Wort Glauben, geloben. Also es geht ganz stark um, ich verlasse mich ganz auf eine Botschaft und letztlich auf eine Person. Ich verlasse mich nicht nur auf das, was die Person gesagt hat. Wenn Margrit sagt, ja, ich will dich heiraten, dann verlasse ich mich ja nicht einfach auf diese Botschaft, sondern verlasse ich mich auf die Person. Und wenn sie versprochen hat, oder wenn ich versprochen habe, vor dem Traualtar treu zu bleiben, dann verlasse ich mich nicht einfach auf diese Worte, sondern ich verlasse mich auf die Person, die hinter diesen Worten stehen. Stimmt's, oder? Ist doch so. Letztlich geht es um nicht um die Worte, sondern es geht um die Person, die hinter diesen Worten steht. Zur Zeit Luthers, ja, die Menschen waren sehr, sehr gläubig, aber da war so viel Aberglaube. Wir haben ja hier vor ein paar Wochen den Luther-Film gezeigt. Das war so eindrücklich, was die Leute da alles geglaubt haben. Aber echter Glaube an Gott war selten. Warum? Für die Menschen war Gott weit weg. Er war zu fürchten, auch für Luther. Luther hat sich vor Gott gefürchtet. Und Gott musste man besänftigen mit irgendwelchen guten Taten, dass er nicht so zornig ist im Himmel. Das war so die grundsätzliche Lehre. Das ist ja auch bei vielen Naturvölkern so mit dem Geisterglauben. Die muss man besänftigen, die Götter muss man besänftigen, dass sie nicht so zornig sind. Man muss ihnen Opfer bringen. Dieses ganze Denken war im Mittelalter so stark verbreitet. Wem haben die Menschen geglaubt? Im Mittelalter. Ja, den Priestern. Es geht dort auch nicht um die Frage, was sie geglaubt haben, sondern wem haben sie geglaubt? Ja, die müssen doch das wissen. Und in der Suselva ist das heute noch ganz stark. Ja, die müssen doch das wissen. Das haben ja immer geglaubt, schon der Großvater und der Urgroßvater. Das muss doch wahr sein. Wenn die das erzählen, muss das doch stimmen. Nun, wir wissen, dass das jetzt sehr wackelt in unserer Gesellschaft, weil die Kirche sehr viel auch Schrammen abbekommen hat. Vieles ist ans Licht gekommen, dass nicht alles so Gold war, was glänzte. Aber damals, zur Zeit Luthers, hatten die Leute gar nicht die Möglichkeit zu prüfen. Das war ja, die Messe war in Latein, die Leute haben gar nichts verstanden. Die konnten das gar nicht prüfen, die mussten das einfach glauben. Du musst einfach glauben, Hirn ausschalten, glauben, einfach annehmen. Das war so die Meinung. Und so lebten die Menschen. Wie haben sich die Menschen das Heil angeeignet im Mittelalter? Ja, zuerst muss man einfach mal zur Kirche gehören. Wenn man da dabei ist, wenn man getauft ist, wenn man gefirmt ist, wenn man die Sakramente empfangen hat, wenn man die Messe feiert, das Abendmahl einnimmt oder auch mit der Taufe, die Taufhandlung, der Priester tauft das Baby und mit dieser Taufhandlung im Wasser der Taufe ist das Baby gerettet. Das war der Glaube im Mittelalter und ist eigentlich bis heute so ganz stark verbreitet. Oder in der Hostie nimmt der Gläubige Christus auf. Auch diese Botschaft wurde Jahrhunderte geglaubt. Aber die Frage ist, wer sagt das? Wem glaubt man da? Weil die Menschen solche Angst vor Gott hatten, weil Gott so weit weg war, war es logisch, dass sie auf die Fürsprache der Menschen bauten. Die waren näher. Die Menschen, die noch lebten, die Priester, aber noch viel mehr die Menschen, die verstorben sind, weil denen kann man noch viel mehr hineininterpretieren. Die Maria als die Gottesmutter, die Miterlöserin, auf sie kann man vertrauen, die ist so mütterlich, Gott ist so böse, so weit weg, aber zur Maria Ja, das kann man zur Mutter, da kann man gehen. Das war so stark, bis heute ganz, ganz stark verankert und wunderschön. Aber die Frage ist, wer sagt das? Das ist die entscheidende Frage. Wem glauben da die Menschen? Was sagt Jesus? Ich möchte nur aus Johannes ein paar Stellen euch zeigen, wo es um den Glauben geht. Johannes 6, 35, 7, 38, 11, 25 und so weiter. Bei jedem Vers steht einmal oder zweimal, wer an mich glaubt. Glaubt an mich. Und dann all die Zusagen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Wer an mich glaubt, wie die Schrift, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, wird nie mehr sterben. Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Glaubt an Gott. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, könnte man übersetzen. Johannes 14, 1. Oder wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Jesus betont das immer wieder. Wer an mich glaubt, und es geht hier nicht darum, dass wir glauben, dass Jesus auf der Welt lebte. Aber das glauben noch viele. Das zweifelt eigentlich fast niemand an. Viele zweifeln an, dass er von der Jungfrau Maria also vom Heiligen Geist gezeugt wurde, ja, das zweifeln viele an. Dabei kann man Leihmutterschaft heute schon mit Gentechnik machen. Also wenn das heute die Mediziner können, konnte das Gott damals auch locker. Das war sicher kein Problem für ihn. Aber dass Jesus Gott ist und dass er auferstanden ist, nun ja, das ist wissenschaftlich nicht erklärbar, das muss man eben glauben. Ja, die Jünger, die mussten das nicht glauben, die haben es gesehen. Die haben ihn gesehen. Zwischen Karfreitag und Ostern, da hatten sie nicht geglaubt. Die hätten glauben müssen, aber haben es gar nicht glauben können. Und dann haben sie es gesehen. Und Jesus sagt zu Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weil er es nicht glauben wollte. Ja, die Jünger haben es erlebt. Und sie haben dann an Jesus geglaubt. Was heißt das? Sie haben ihm total vertraut. Wenn das, was er gesagt hat über sein Sterben und Auferstehen, wenn das stimmt, dann kann ich ihm in allem vertrauen. Und sie haben ihn gekannt. Sie haben ihn 3 Jahre lang begleitet. Sie haben ihn sehr gut gekannt. Und sie wussten, der ist vertrauenswürdig. Dem kann ich mich total anvertrauen. Das ist der Glaube, der uns Gott näher bringt. Wir lesen hier in Hebräer 11, dann Vers 6 ist es hier. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Glauben heißt, Gottes Worte ernst nehmen. Ernst nehmen, was er sagt. Und wir haben heute das Abendmahl vor uns. Es ist jetzt noch parat, aber noch nicht da. Andi, könntest du mal das Brot bringen? Oder vielleicht auch noch einen Becher. Einfach als Anschauungsmaterial. Ich war letzte Woche an einer katholischen Beerdigung und dann kam der Satz dort, schau nicht, und die Leute sagen den ja dann mit, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche. Ich habe es nicht ganz wörtlich, aber ziemlich, oder? Genau. Sieh nicht auf meine Sünden, sondern sieh auf den Glauben deiner Kirche. Ja. Kann denn der Glaube von irgendeinem anderen mir helfen? Kann man für andere glauben? Also in der Bibel lese ich das nirgends. Wir können für andere beten, stellvertretend, wenn der andere nicht glauben kann. Das können wir. Aber ich kann in dem Sinn nicht für den anderen glauben. Der andere muss selber. Das wäre wie wenn ich sage, oh, du bist so dünn, fast am Verhungern. Komm, ich esse für dich. Ja, der hat da nichts davon. Der wird davon nicht satt, der muss selber essen. Und im Glauben ist es eigentlich genau gleich. Glauben muss man selber, sonst nützt das nichts. Das wäre ja schön für den anderen zu essen, aber es bringt nichts. Es ist eine nutzlose Bitte. Warum? Die Frage ist, wer hat das gesagt? Wenn Jesus so etwas einmal gesagt hätte, dann würde ich darauf vertrauen. Aber es ist so vieles, was geglaubt wird, was nicht Jesus gesagt hat, sondern was im Verlauf der Kirchengeschichte gekommen ist. Wir werden das in der nächsten Predigt Sola Scriptura noch konkreter darauf eingehen. Aber nun noch einmal zurück. Das Abendmahl ist ja ein ganz starkes Zeichen. Was heißt denn Glauben? Ja, was nehme ich denn hier auf? Wir haben hier normales Brot. Ich weiß nicht, Andi, ob du zum Frühstück auch schon von diesem Brot hattest. Vielleicht von diesem, vielleicht von einem ähnlichen. In der katholischen Kirche wird es ja ganz speziell die Hostie hergestellt. Und da ist ja die Lehre, dass sich das in den Leib Jesu verwandelt. Die Lehre, die ist heute noch ganz stark verankert. Wenn ich diese Hostie zu mir nehme, dann nehme ich Jesus in mich auf. Also letztlich glaube ich an, dieses Brot, und wenn ich dieses Brot esse, dann kommt Jesus in mich hinein. Und das ist aber etwas seltsam, in den Magen und dann wieder durch den Darm. Das ist eben nicht Glauben. Glauben ist eben ein Vertrauen. Ich kann das nehmen wie eine Medizin. Ja, nützt nichts, so schadet's nichts. Ich nehme es mal. Aber das wäre nicht Glauben. Natürlich nehme ich eine Medizin, ja, bei den meisten Kopfwehtabletten, da weiß ich aus Erfahrung, da muss ich nicht glauben. Ich weiß aus Erfahrung, es hilft. Und dann nehme ich eine, wenn ich mal Kopfweh habe oder verspannt bin. Aber letztlich geht es ja immer darum, dass ich der Person, die das hergestellt hat oder verkauft hat, der vertraue ich, deshalb nehme ich das Zeug. Und wie ist das beim Abendmahl? Wir nehmen Brot auf. Jesus hat beim letzten Abendmahl, war das Brot des Passa, das war speziell. Aber nachher haben sie immer wieder Brot gebrochen, und die haben nicht bei jedem Essen haben die dann ein spezielles Brot hergestellt, sondern das war dann das normale Brot, das sie gebrochen haben. Und lesen wir mal, was Jesus hier sagt. Ich habe zwei Stellen, Lukas 22 und Matthäus 26. Jesus nahm das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus saß ja da. Er saß selber da. Und jetzt gibt er ihnen das Brot weiter und sagt: Das ist mein Leib. Ja, haben sie jetzt bei Jesus angebissen? Nein, Entschuldigung, gell, wenn ich so. Das ist nicht irgendwie mystisch, sondern das ist ein symbolisches Bild, wie es viele gibt. Jesus hat sehr viele solche Bilder gebraucht. Und er sagt: Mein Leib wird für euch hingegeben. Das wollte er ihnen ganz klar anschaulich machen. Und ja, am nächsten Tag ist ja das geschehen, dass er dann am Kreuz, sein Leib wurde wirklich gebrochen. Kein Knochen wurde gebrochen, aber sein Leib wurde zerbrochen, sein Blut wurde vergossen. Was nehmen wir auf, wenn wir das, den Wein anschauen? Nach katholischer Tradition verändert sich das in Blut Jesu, und deshalb kriegt das Volk auch nicht den Kelch, weil da könnte ja noch Blut Christi verschüttet werden, und deshalb trinkt es in der Regel nur der Priester. Heute ist das etwas gelockert, und bei speziellen Anlässen dürfen die Leute auch den Wein genießen. Aber die Lehre, dass das verwandelt wird, woher kommt die? Von dem hat Jesus nie irgendetwas gesagt. Die Frage ist, wem vertrauen wir? Hier steht in Matthäus, ich lese jetzt Matthäus 26, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ja, die Jünger, die haben nicht Blut getrunken, das Jesus da abgezapft hätte, sondern es war ein Symbol. Das Blut des Bundes vom Opfer, ja, haben das die Leute schon verstanden. Das Blut der Opfertiere, das dann an den Altar gesprengt wurde oder beim Auszug aus Ägypten an die Türpfosten. Das haben die Juden sehr wohl verstanden. Das ist das Blut. Jeder Bund musste besiegelt werden, indem ein unschuldiges, vollkommenes Opfer sein Leben lassen musste. Und Jesus sagt, ich bin jetzt das vollkommene Opfer. Und was passiert? Und er sagt, dies ist zur Vergebung eurer Sünden. Was passiert beim Abendmahl? Passiert beim Abendmahl durch das Brot, durch den Wein etwas in mir? Nein, nicht durch das Materielle, nicht durch Brot und Wein passiert etwas in mir, sondern allein durch den Glauben. Worin besteht der Glaube? Der Glaube, wenn ich das Abendmahl nehme, besteht darin, ja, wenn ich dieses Symbol, diese Symbolhandlung vollziehe, ich nehme dieses Brot. Das heißt, ich glaube, ich vertraue darauf, dass der Leib Jesu für mich gebrochen ist, dass er das für mich getan hat. Und wenn ich den Wein oder hier Traubensaft nehme, dann bezeuge ich damit, ich hätte an seiner Stelle sterben müssen. Ich hätte die ewige Verdammnis verdient wegen meiner Schuld. Und wegen meiner Sünde ist Jesus am Kreuz verblutet. Das ist die Botschaft des Abendmahls. Und wenn ich dieses Abendmahl zu mir nehme, dann heißt das, ich identifiziere mich nicht mit diesem Traubensaft, sondern mit Jesus. Mit Jesus und mit dem, was er für mich gemacht hat. Und das ist der Glaube im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und deshalb, wenn jemand das Abendmahl nimmt und sagt, ja gut, ich bin eigentlich ein guter Mensch und ich bin Mitglied der Kirche und ich bin getauft und geimpft und so weiter. Und irgendwie, ja, das kommt dann schon irgendwie gut. So schlecht bin ich auch nicht, ich habe noch keinen umgebracht. Und auch noch nicht viel gelogen und nicht viel gestohlen. Also das irgendwie das, ich bin schon recht. Wegen mir hätte Jesus das nicht machen müssen. Wenn jemand in so einer Haltung das Abendmahl nimmt, dann lügt er. Weil das Abendmahl bedeutet, ich bin mit Schuld, dass Jesus sterben musste. Das ist wegen mir passiert, weil ich ein verlorener Sünder bin, deshalb musste Jesus sterben. Und wenn ich das Brot nehme, dann sage ich das mit einer Handlung, ja, für mich musste Jesus das tun. Könnt ihr euch vorstellen, wie wollen wir vor diesem Jesus bestehen, wenn wir da lügen? Wenn wir das Abendmahl nehmen und sagen, oh nein, aber ja, nützt nicht, so schadet's nicht. Ja, wisst ihr, es kommt nicht darauf an, was für Brot es ist, sondern es geht um den Glauben. Es geht um das, was ich bezeuge. Und das ähnlich mit dem Wein. Jesus hat einen Bund. Wenn ich das Abendmahl nehme, dann bin ich mir dessen bewusst. Das ist das Bundesblut. Der musste sterben. Wenn Jesus nicht für meine Sünden gestorben wäre, ich wäre in der Hölle. Ich wäre in der ewigen Verdammnis. Wenn Jesus nicht für mich bezahlt hätte, für meine Schuld, ich hätte nie eine Chance, Gott in die Augen zu schauen. Niemals. Ich bin ein Sünder und Gott ist heilig. Und nur weil Jesus dieses Opfer gebracht hat, deshalb habe ich je eine Chance, ihm, meinem Herrn und Schöpfer, zu begegnen in Jesus Christus, weil Jesus das für mich getan hat. Und er hat in seinem Blut einen Bund mit mir geschlossen. Einen Bund, fast vergleichbar wie mit der Ehe. Der will in mir wohnen. Der hat gesagt, ja, ich verbünde mich mit dir und ich bleibe dir treu. Oh, ich weiß nicht, ob das immer so spannend ist für ihn, mir treu zu bleiben, ob das immer so lustvoll ist für ihn. Ich glaube nicht, dass er so verliebt ist in mich. Aber ich weiß, dass er mich liebt und dass er den Bund mit mir geschlossen hat und dass er mir treu bleibt durch alle Böden hindurch. Und das symbolisiert dieses Abendmahl. Der hat einen Bund mit mir geschlossen. Und wenn ich das im Glauben bejahe, ja, ich habe diesen Bund besiegelt. Ja, ich sage ja zu diesem Bund. Ich sage ja, Jesus, du hast für mich geblutet. Du hast das für mich gemacht. Glaube heißt eigentlich, ich vertraue mein Leben ihm an. Glaube heißt, ich kehre um und sage, Jesus, hier ist mein Leben. Meine ganze Schuld, meine Sünde, ich gebe sie dir. wasche du mich rein. Und komm du als Herr in mein Leben, eben nicht im Brot, sondern im Geist. Und das Abendmahl, Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, wir könnten das auch zu Hause machen, beim Frühstück, wenn wir das Brot brechen, dass wir daran denken, ja, Jesus hat für mich das gemacht. Ich denke, es ist schön, wenn wir das Abendmahl auch hier in der Gemeinschaft feiern. Aber wir dürfen jedes Mal, wenn wir Brot in der Hand haben, danken dafür, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns bezahlt hat. Und deshalb ist das Abendmahl, wenn ich das nicht für mich in Anspruch genommen habe im Glauben, dann ist das Abendmahl für mich wie ein Gericht. Dann ist das wie, wenn ich ein riesiges Geschenk vor mir habe, aber ich sage, nein, das kaufe ich selber, das lasse ich mir nicht schenken. Brauche ich nicht. Dann lehnen wir, es geht nicht um Brot und Wein, sondern wir lehnen die Worte Jesu ab. Und wenn ich sage, ja, für mich ist das geschehen, dann ist das Abendmahl für mich ein Grund, mich zu freuen, ein Grund zu feiern. Ja, Jesus hat mit mir einen Bund geschlossen. Der will mit mir leben. Der lebt sogar in mir, noch viel näher als meine liebe Frau. Der lebt in mir. Und dem verleitet das nicht. Und er hilft mir. Und er ist bei mir. Und er leitet und führt mich. Deshalb ist das Abendmahl auch eine fröhliche Angelegenheit, wenn wir an Jesus glauben. Ja, ich möchte beten. Danke.